Als erstes, warum überhaupt stille Zeit? Nächste Folie bitte. Gleich den ersten Punkt noch. Und das erste ist, Beziehung lebt von Beziehung. Ich habe einen Cousin, mit dem ich eigentlich in der Kindheit fast gemeinsam aufgewachsen bin. Er ist ein Jahr älter als ich. Wir sind beide, ich getraue es mir kaum zu sagen, Einzelkinder. Und das bedeutete, dass wir halt eben logischerweise allein zu Hause waren. Und dadurch wuchsen wir sehr nah miteinander auf, weil wir halt, wir waren füreinander so schon fast wie zwei Brüder, haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verlebt. Und es ging so, bis ich Anfang 20 war, dass wir uns wirklich mehrmals die Woche gesehen haben und viel Zeit miteinander verbracht haben. Und mittlerweile ist unser Weg ein ganzes Stück auseinandergegangen. Er wohnt jetzt in Stuttgart, ich wohne jetzt hier in Würzburg und auch so unsere ganze Lebenseinstellung oder wie wir leben ist anders. Und er ist mir immer noch unheimlich wichtig. Und wir telefonieren regelmäßig miteinander, wir sehen uns auch ab und zu mal. Aber was ich feststelle ist einfach, dass die Beziehung zu ihm eine andere geworden ist. Dass ich immer wieder feststelle, wie schwer es mir fällt, oder vielleicht uns beiden, so irgendwie gemeinsam Gesprächsthemen zu finden. Wir reden viel über das, was früher mal war, was wir so erlebt haben. Aber so heute, merke ich, dann drehen wir uns immer wieder um so gleiche Punkte, weil uns einfach die Beziehung fehlt. Weil wir einfach zu wenig Zeit miteinander verbringen. Und das Gleiche stelle ich auch fest mit meiner Frau. Wenn wir so Zeiten haben, wo ich dann wieder unheimlich viel zu tun habe, dann ist das da nicht wesentlich anders. Nicht ganz so extrem, aber trotzdem merke ich, wie wir uns voneinander ein ganzes Stück entfernen und es schwerfällt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich denke, das kann da bestimmt jeder auch so nachfühlen. Wir brauchen einfach Zeit miteinander, um Beziehung pflegen zu können. Und selbst Jesus wusste das. Selbst Jesus hat sich deshalb regelmäßig die Zeit genommen, um mit Gott allein zu sein. Und deswegen brauchen wir diese Zeit auch. Bei Gott ist es nur nicht so, dass Gott dann sich von uns entfernt, sondern das Problem ist eigentlich mehr, dass es mir immer mehr schwerfällt, auf Gott zuzugehen. Ich merke das in meinem Leben immer dann, wenn ich sehr wenig Zeit mit Gott allein verbringe. Wenn andere Dinge so einen viel größeren Stellenwert einnehmen und ich dauernd beschäftigt bin, dass es mir unheimlich schwerfällt, dann auf Gott zuzugehen und mit ihm Zeit zu verbringen. Gott ist prinzipiell da, aber ich merke, dass ich auf einmal diese Gesprächsthemen nicht mehr habe, dass er mir irgendwie fremd wird und dass es mir schwerfällt, auf ihn zuzugehen. Beziehung lebt von Beziehung. Der nächste Punkt. Um Gott zu hören. Darum ging es ja in der letzten Woche bei Jochen, Gott zu hören. Und Gott kann ich relativ gut hören, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich Stille habe. Gott redet relativ häufig dann, wenn ich halt nicht in Bewegung bin, sondern dann, wenn ich einfach mir Zeit nehme, eine Auszeit nehme und alles runterfährt in mir. Und als ich auf dieser Couch lag, war ja auch, außer dass mir alles wehtat, ansonsten war ich relativ runtergefahren. Ich konnte nichts tun in dem Moment weiter. Und dann sprach auf einmal Gott zu mir. Und auch in dieser Szene, denke ich, wird deutlich, dass Gott auch zu Jesus gesprochen hat. Man hat es nicht gehört. Aber an dem, wie Jesus am Ende reagiert hat, wurde deutlich, da ist nochmal was passiert. Gott hat nochmal in sein Herz hineingesprochen. Und es war in der Zeit, wo er sich wirklich auf Gott konzentriert hat und mit ihm allein war. Und das nächste noch bitte. Um den Alltag bewältigen zu können. Deswegen, das war für mich so der Punkt, warum ich auch gerade diese Szene rausgesucht habe. Für Jesus war das nochmal unheimlich wichtig, dass er diese Zeit hatte mit Gott. Dass er sich nochmal Zeit mit seinem himmlischen Vater genommen hat, bevor dann die Soldaten, die hat man ja am Ende noch kurz gesehen, ihn abgeholt haben, um ihn zu foltern, damit er angeklagt wird und am Ende am Kreuz stirbt. Und er hat echte Kämpfe durchlebt, das wurde, denke ich, auch sichtbar. Und er hat diese Zeit gebraucht, und das, obwohl er als Mensch gleichzeitig Gott war, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, um das wirklich zu schaffen. Jesus brauchte diese Zeit nochmal mit seinem himmlischen Vater. Und am Ende wurde dann eigentlich auch deutlich, er hat diese Kraft bekommen von Gott. Er zertritt diese Schlange, das geht so auf den ersten, also ganz auf den Anfang der Schöpfungsgeschichte zurück, weil ja da dargestellt wird, wie die Schlange den Mensch verführt und dann steht dann, dass Feindschaft zwischen dem Menschen und der Schlange geschaffen wird. Und dass der Menschensohn den Kopf der Schlange zertreten würde. Und das war diese Einblendung nochmal, als er dieser Schlange auf den Kopf getreten ist. Jesus brauchte diese Zeit nochmal. Und für mich war das, als ich den Film gesehen habe, eine der ergreifendsten Szenen, weil mir das so seine Verletzlichkeit gezeigt hat, wie er da lag und da auch ein ganzes Stück Göttlichkeit verloren gegangen ist. Und einen kurzen Moment später, das sehen haben wir jetzt leider nicht mehr gesehen, tritt er sein, ja, den Leuten gegenüber, die ihm Böses wollen. Und auf einmal ist er wieder ganz der, wie ich mir Jesus immer vorstelle. Nicht mehr so schwach, sondern richtig gestärkt. Und er wusste, jetzt geht's los. Und ich selbst erlebe das immer wieder in meinem Leben, dass ich diese Zeiten brauche. Und dass ich das, was so der Alltag ausmacht, dass ich den nur dann bewältigen kann, wenn ich mir regelmäßig diese Zeit mit Jesus nehme. Und gerade dieser Punkt Stress ist ja ein Punkt, der viele vielleicht berührt. Es wird ja allgemein immer behauptet, wir haben so viel Stress, wir leben in einer stressreichen Zeit und ich brauche nur mal die Zeitungen aufzuschlagen, die Zeitschriften, Ratgeberbücher. Überall wird über die wichtigen Themen des Lebens gesprochen. Wie werde ich schöner? Bleibe ich ewig jung? Wie werde ich erfolgreich im Beruf? Oder wie habe ich Erfolg beim anderen Geschlecht? Und gleichzeitig steht dann auch regelmäßig irgendwas von Stressbewältigung. Und nebenbei gibt es natürlich da wirklich viel Schund. Tipps, die wenig sinnvoll sind, aber es gibt echt gute Tipps. Und ich will jetzt diese stille Zeit nicht so. Die Zeit bedeutet, dass ich zur Ruhe kommen muss. Dass es mir gelingen muss, runterzufahren. Und nur das hilft mir, um dann wirklich auch irgendwie diese Zeit richtig mit Gott ausfüllen zu können. Und wenn ich runterfahre, dann gelingt es mir einfach auch, diesen Stress abzubauen. Einfach mal am Tag innen zu halten, zur Ruhe zu kommen, meine Emotionen freizulassen und neue Kraft zu tanken. Für mich persönlich heißt das, ich brauche es regelmäßig, um den Anforderungen meines Alltags gewachsen zu sein. Auf der anderen Seite die Frage, was ist stille Zeit nicht? Und das Erste, was stille Zeit nicht ist, es ist keine christliche Pflicht. Als ich während des Studiums, ich habe Sport als Einfach studiert und dann hatten wir so regelmäßig Lager. Ein Lager war so ein Sommerlager, wo wir rudern, paddeln mussten wir, Orientierungslauf, Triathlon war noch, also lauter so Nettigkeiten, die ich auch persönlich nicht so toll fand. Aber diese Zeiten hatten den Vorteil, man war eng mit den anderen zusammen. Und dadurch hat man sich auch unheimlich gut kennengelernt. Und ich habe auch regelmäßig dann vom Essen gebetet und so sind wir auch immer mal wieder im Gespräch über den Glauben gekommen. Und dann meinte einer mal so, also ich fände das schrecklich, dass wenn ich mal das Beten vom Essen vergessen würde, dass ich dann Angst haben müsste, dass Gott mir was Schlimmes tut. Und das zeigte mir so ein Bild, was, denke ich, viele, viele Menschen haben. Nämlich, dass Christsein irgendwas mit Pflichterfüllung zu tun hat. Dass man bestimmte Punkte erledigen muss und dann mag mich Gott. Und wenn ich diese Punkte nicht erledige, dann mag mich Gott nicht. Und mir ging es früher auch so, bevor ich Christ geworden bin und selbst dann in der ersten Zeit meines Christseins, dass ich dachte, du musst dieses oder jenes tun. Mir ging es ähnlich wie dem jungen Mann, den wir jetzt gleich sehen werden. Er ist Christ und freut sich seines Lebens. Aber das reicht nicht. Er wird gläubiger Christ. Auch das reicht noch nicht. Er wird echter gläubiger Christ. Und er merkt, da muss noch mehr sein. Er wird bekehrter, echter, gläubiger Christ. Aber auch das reicht noch nicht. Er wird wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Sein Lächeln verschwindet langsam und es geht weiter. Er wird bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Und auch hier ist noch nicht das Ende erreicht, sondern er wird praktizierender, bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Und nichts ist mehr von einem Lachen zu sehen und er wird immer, immer kleiner und am Ende passiert Folgendes. Und was ich so richtig toll finde, ist Gottes Reaktion darauf. Nicht, super, du hast all meine Pflichten erfüllt, jetzt liebe ich dich, sondern du Armer. Und häufig erscheint uns Christsein genauso. Pflichten zu erfüllen, dass Gott uns liebt. Und darum geht es eben nicht. Gott liebt mich auch, wenn ich halt meine stille Zeit nicht regelmäßig mache. Das ist für Gott relativ unrelevant. Das Zweite, es ist auch keine Leistung. Es gibt dann wieder diese andere Richtung, dass Menschen sagen, je mehr und je intensiver, je besser. Und je mehr mag mich dann Gott. Je länger ich Zeit allein mit Gott verbringe, je häufiger, vielleicht noch bestimmte Formen, dann ist mein Christsein in Ordnung? Und gerade zu Jesu Zeiten gab es eine ganze Reihe von Israeliten, die da spezielle Regeln aufgestellt haben. Also die Israeliten beteten zum Beispiel dreimal zu bestimmten Uhrzeiten. Von den Moslems weiß ich, dass die fünfmal sogar beten, um zu ihrer Anerkennung bei Allah zu bekommen. Jetzt bin ich im Dunkeln. Wehe, es schläft jetzt jemand ein. So, und eine Leistung, ja, und das dritte dazu, zur Zeit Jesu gab es dann noch die Pharisäer. Die haben das noch ein ganzes Stück ausgebaut, die hatten ganz besonders intensive Gebetszeiten, hatten noch regelmäßige Fastenzeiten und interessanterweise hat Jesus das nie gut geheißen. Er hat nie gesagt, wow, macht's wie die. Sondern er hat sie relativ häufig angegriffen deswegen, weil sie es als Leistung gesehen haben, Zeit mit Gott zu verbringen. Und das dritte, stille Zeit ist nicht nur ein Tagespunkt. Ich habe das häufig bei mir schon festgestellt, dass ich so mir halt meine Zeit freigeschaukelt habe und dann stille Zeit gemacht habe. Und den Rest des Tages hatte Gott keinen Platz, sondern ich war nur beschäftigt, hatte nur zu tun und dann gab es den Punkt, jetzt ist stille Zeit. Erstens war es schwierig, dann zur Ruhe zu kommen und zweitens, darum geht es ja nicht. Sondern wir haben ja geschrieben, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Komplette Zeit irgendwie mit Jesus zu füllen. Und auch wenn ich mit meiner Frau ab und zu mal Zeiten habe, wo wir uns intensiver austauschen, wo wir zur Ruhe kommen, ist es ja nicht so, dass ich sie in der restlichen Zeit überhaupt nicht wahrnehme oder nie an sie denke oder auch nicht mit ihr rede. Und so ähnlich soll es eigentlich auch mit Jesus sein. Dass wir auf dem Tagesinneren oder Tagesablauf immer mal kurz zur Ruhe kommen, um mit Jesus zu reden. Also mir haben zum Beispiel so nicht Minuten, sondern so Satzgebete geholfen. Dass ich einfach mal so einen Satz sage. Danke Gott, dass du jetzt da bist, im Auto beispielsweise, oder wenn ich halt ins Klassenzimmer muss, dass ich dann um Bewahrung und Schutz bete. Und einfach so kurze Sätze, die mir immer wieder helfen, mich auf Jesus im Tagesablauf zu konzentrieren. So. Also, warum stille Zeit und was ist es nicht? Der nächste Punkt, praktische Umsetzung. Und das Erste, was mir dazu wichtig ist, finde einen ruhigen Ort, an dem du nicht abgelenkt wirst. Es ist relativ schwierig, zur Ruhe zu kommen, wenn ich mir das einfach so innerhalb des Tagesablaufs vornehme, mich hinsetze und dann ist da der Fernseher, das Radio, irgendwelche Bücher und das lenkt mich unheimlich ab. Vielleicht noch Aufgaben, die zu erledigen sind. Mir gelingt es definitiv nicht, zur Ruhe zu kommen. Entweder ich will mal ganz kurz Nachrichten hören oder ich will mal ganz kurz die Budenbox lesen. Oder ich will unbedingt noch eine CD hören. Es gelingt mir einfach nicht, zur Ruhe zu kommen. Und deshalb ist es wichtig, sich einen Ort zu suchen, wo mir dies gelingen kann. Das muss nicht ein Raum sein, sondern es kann auch einfach draußen im Freien sein. Ich weiß zum Beispiel, dass Arthur sich regelmäßig die Zeit nimmt und durch die Weinberge geht und dort seine stille Zeit hat und dort mit Gott redet. Es gibt Leute, die führen Walking durch oder joggen. Und während sie laufen, beten sie. Das habe ich mal probiert, aber das fand ich ganz gut. Ich dachte, dann hältst du dich fit und gleichzeitig betest du. Das ging auch ganz gut los. Also die ersten paar Schritte waren dann noch so, die paar hundert Meter, dass ich freudig gebetet habe und dann auch mich noch auf was anderes konzentrieren konnte als auf mich. Und so nach 400 Metern habe ich nur noch um viel frischen Atem gebetet, um irgendwie da durchzukommen. Für mich war es nichts. Ich hatte einen guten Freund, mit dem ich studiert habe und der hat eine ganz kuriose Art, um zu lernen. Vom Staatsexamen, wir haben sehr viel miteinander gelernt und ich hatte noch ein paar Fragen an ihn und ich habe ihn nicht erreicht, keine Chance an ihn ranzukommen. Und zum Staatsexamen habe ich ihn dann gefragt, wo er war. Ich dachte, er hat sich bestimmt in die Bibliothek verschanzt, hat dort gelernt. Und dann sagt er zu mir, er war an der Straßenbahn. 3 Tage Straßenbahn fahren. Er hatte als Student so ein Monatsticket und saß in der Straßenbahn und er konnte dort lernen. Er ist dort zur Ruhe gekommen. Und ich will jetzt niemanden ermutigen, hier die Würzburger Verkehrsbetriebe reich zu machen, indem ihr euch die ganze Zeit in die Bahn setzt und hin und her fahrt und betet. Aber auch ungewöhnliche Orte können für den einen oder anderen Orte sein, wo er zur Ruhe kommt. Ich für mich habe festgestellt, ich brauche einen Raum, weil alles andere mich ablenkt. Ich kann nicht draußen beten, ich brauche einfach so einen Raum, da darf nichts sein und dann kann ich dort gut beten. Aber ein Ort, wo ich nicht abgelenkt werde und den ich auch als angenehm empfinde. So eine Art Bill Hybels, ein Pastor aus den Staaten, den kennen die einen oder anderen vielleicht, der hat seinen so als heiligen Ort bezeichnet. Der hat so einen Raum, wo er wirklich nur hingeht, um mit Jesus allein zu sein. das sind dann nur ein paar christliche Bücher, da ist ein Kreuz und das hat er sich so gestaltet, dass das für ihn der Ort ist. Er weiß, wenn ich dort bin, gibt es nichts anderes außer Zeit mit Jesus. Freunde von mir, die haben so eine Kapelle, also die haben so ein altes Haus und unten im, Kapelle klingt jetzt so riesig, also die haben dann unten im Keller, haben die sich so eine kleine Kapelle ausgebaut, wo die hingehen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und da gibt es nichts, was sie ablenkt. Der zweite Punkt, stille Zeit in den Tagesablauf einplanen. Stille Zeit ist wichtig, auch mir, aber sie ist selten dringend und das macht es zum Problem. Wie ich schon gesagt habe, ich habe Sport studiert und ich mache sehr, sehr gern Sport. Und ich habe in der ersten Klasse schon angefangen, regelmäßig zu trainieren. Ab der vierten Klasse habe ich 5-mal die Woche trainiert. Und es ging so bis 18 Jahre. Dann kam das Studium, da hatte ich auch noch viel zu trainieren und hatte regelmäßig Sport. Und dann war das Studium vorbei und die Arbeit ging los. Und damit endete meine Bewegung. Ich habe es echt nicht mehr auf die Reihe bekommen, irgendwie zu trainieren, irgendwie Sport zu machen. Immer mal so etwas, aber nie regelmäßig. Und neben den menschlich negativen Faktoren, dass dann die Waage, die Zahlen wurden dann langsam größer. Das, was vielleicht früher meine Muskulatur war, das heißt, hat mir so die weicheren Formen angenommen, habe ich mich einfach unheimlich schlecht gefühlt. Weil es hat mir gefehlt, weil ich es echt gern mache. Und dann habe ich regelmäßig versucht, so selbst irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Habe versucht zu laufen, irgendwie regelmäßig so ein paar Kraftübungen zu machen. Hat nichts geholfen. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, weil andere Dinge dringender waren. So, dann habe ich am Anfang des Jahres im Volkshochschulblatt einen Kurs gelesen, der mich interessiert hat, einen Sportkurs. Und dann habe ich mich dort angemeldet mit noch jemandem zusammen und wir sind dort regelmäßig hingegangen. Es war jetzt 8-mal und wir fanden das echt toll. So, und wir haben uns entschieden, weiterzumachen. 2-mal die Woche, das ist für mich von der Zeit her machbar. Und ich merke, das setzt sich auch um. Einfach, weil es ein Termin in meinem Tagesplan ist. Da weiß ich, da muss ich hin. Weil ich habe auch viel Geld dafür bezahlt. Und ähnlich ist es bei mir auch mit stiller Zeit. Wenn ich mir vorher nicht genau festlege, dann und dann will ich meine stille Zeit machen, ist die mir schon wichtig. Aber nie so dringend, dass ich sie dann auch durchführen werde. Und deshalb ist es gut, wenn ich das mir vornehme, dann echt mich mal hinzusetzen und zu sagen, wann will ich mir die Zeit nehmen? Und dabei zu beachten, möglichst dann, wenn ich auch irgendwie fit bin. Wenn ich halt morgens schlecht aus dem Bett komme, dann ist es, denke ich, nicht so sinnvoll, sich auf den Morgenzeit das zu legen. Auch wenn ich abends dann eher so schnell ins Bett will, ist es nicht sinnvoll, das abends reinzulegen. Sondern möglichst dann, wenn ich irgendwie auch fit bin, um mich auf Jesus konzentrieren zu können. Der nächste Punkt noch, bitte. Sei ganzheitlich anwesend. Ein Punkt, der auch in dieser Gethsemane-Szene, finde ich, sehr schön rüberkommt. Jesus macht Gott nichts vor, sondern er hat Angst und er will am liebsten, dass diese Kreuzigung an ihm vorbeigeht. Und er stellt sich jetzt nicht hin und sagt, ja, also mein Gott, du bringst das alles und so weiter, sondern er teilt seine Ängste und seine Sorgen mit seinem himmlischen Vater. Und ich denke, oder ich bin davon überzeugt, es ist wichtig, dass ich ganzheitlich anwesend bin, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Dass ich nicht anfange, irgendwas zu zensieren und anzufangen, ja, das eine darf ich Gott sagen, das andere nicht. Dass ich vielleicht zuerst so auf christlich umschalte und dann mich hinsetze und Bibel lese oder bete, sondern dass ich einfach das auch rauslasse, was in mir ist. Meine Ängste, meine Sorgen, es können auch meine Freuden sein, was auch immer. Aber ehrlich gegenüber Gott zu sein. Und ich habe da zwei, finde ich, sehr schöne Sätze gefunden. Das eine ist von John Ortberg. Manchmal meinen wir, wir dürfen nur für Dinge beten, die auch wirklich geistlich klingen. Als ob Gott nicht schon alle unsere Gedanken wüsste. Und das andere ist von C.S. Lewis. C.S. Lewis schrieb, dass wir Gott sagen sollen, was in uns ist und nicht, was in uns sein sollte. Für mich persönlich sehr, sehr hilfreiche Sätze. Einfach ehrlich gegenüber Gott zu sein und ihm nichts vorzumachen, sondern das zu teilen, was mein Tagesablauf und mein Wesen momentan ausmacht. Und definitiv hält Gott sowas aus. Es ist ihm lieber, als wenn ich mich vor ihm verstecke oder irgendwie eine Maske aufsetze, weil das eh nicht geht. Ein zweiter Punkt, der mir in dem Bereich noch sehr wichtig ist oder den ich bei mir häufig feststelle, sind Ablenkungen. dass meine Gedanken abwandern. Wenn ich dann bete, dass ich auf einmal und irgendwann bin ich auf Hawaii und liege so am Strand und lasse mir gut gehen und nebenbei murmel ich noch irgendwelche Sätze zu Gott. Ablenkungen können mich ganz schön aus dem Rennen nehmen. Und es gibt zwei Dinge, die mir hilfreich dabei sind. Das eine ist, wenn ich merke, die Gedanken lassen mich einfach nicht los. Das sind irgendwelche Planungssachen, was ich noch bedenken muss, was wichtig ist. Einfach kurz hinsetzen und diese Gedanken aufschreiben. Weil dann habe ich die für später und brauche mir nicht Gedanken darüber, während meiner stillen Zeit zu machen. Das andere, manchmal sind gerade diese Ablenkungen Dinge, wo Gott zu mir spricht. Wo er mir was deutlich macht. Wenn halt immer wieder die gleiche Person in meinen Gedanken auftritt, dann kann es durchaus sein, dass ich mit dieser Person besondere Probleme habe. Oder dass sie mir besonders wichtig ist. Und dann kann es durchaus dran sein, dann einfach nicht an meinem sturen Plan festzuhalten, sondern das zu nutzen und vielleicht für diese Person zu beten oder zu schauen, warum bewegt mich die ganze Situation so. Der letzte praktische Umsetzungspunkt, die Zeit mit Gott planen. Es ist wichtig, wenn ich mir sowas vornehme, dass ich mir einfach diese Zeit nehme vorher. Mir überlegen, was will ich einfach eigentlich? Wie soll diese Zeit aussehen? Und ich habe relativ viele Bücher auch schon über stille Zeit gelesen und dann habe ich regelmäßig so vorformulierte Schritte bekommen. So und so soll das sein. Und ich persönlich fand es nicht so hilfreich. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich frage mal die Leute aus unserer Mini-Church, wie die ihre stille Zeit gestalten. Und das seht ihr jetzt.
Also für mich ist stille Zeit vor allen Dingen beten eigentlich, weil ich das sonst nicht hinkriege, also wenn ich es nicht einplan, mache ich es gar nicht. Und mir hilft es immer sehr, rauszugehen, spazieren zu gehen, weil da kann ich mich echt konzentrieren aufs Beten. Und wenn ich irgendwo sitze, so, dann gehen meine Gedanken sonst so hin und es hilft mir, so ein bisschen zu laufen. Und konzentrieren, das mache ich ganz gerne.
Und die kann immer ganz unterschiedlich aussehen. Was meistens dazu gehört, ist einfach zu beten. Und mir meistens Bibel lesen für mich oder einfach so Lieder singen, die mir in den Kopf kommen und dann so für mich alleine vor mich hinbringen. Ja.
Machst du das auch so, also in einem Raum oder gehst du raus?
Also ganz unterschiedlich. Ich mache gerne in einem Raum und in einem Raum, in dem ich mich richtig wohlfühle und der schön ist. Und manchmal auch draußen, aber da sind mir oft so viele Leute um mich herum.
Also wenn ich stille Zeit mache, dann hocke ich mich häufig in meinen super bequemen Sessel, ungefähr so, und mache Musik aus und mache die Fenster zu, damit alles schön ruhig ist, weil ich mich immer echt leicht ablenken lasse. Und dann mache ich auch meine Augen zu und atme tief ein und aus und achte darauf, was in mir ist, um das wahrzunehmen. Und dann Gott zu sagen, wie es mir geht, und dann warte ich ab, was passiert. Häufig lese ich dann auch noch ein paar Texte in der Bibel. Ja, das war es eigentlich so.
Wie lange machst du stille Zeit ungefähr?
Das ist unterschiedlich, zwischen 10 Minuten und eine Dreiviertelstunde.
Wenn ich stille Zeit mache, mache ich auch verschiedene Sachen. Also manchmal gehe ich auch raus, gehe joggen und spazieren. Oder manchmal bleibe ich einfach drin und ja, sage dann Gott einfach, wie es mir geht. Also ich versuche einfach mich wahrzunehmen, was, ja, wo ich eigentlich stehe und was eigentlich mit mir los ist. Und manchmal kotze ich mich dann bei Gott aus oder mache ihn fertig oder ja, so ganz verschieden. Aber manchmal freue ich mich auch einfach und sitze ich da und freue mich. Und meistens lese ich auch was in der Bibel. Und wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann hilft es mir manchmal, was aufzuschreiben, so meine Gedanken, oder auch mal ein Bild zu malen oder einfach irgend so eine andere Ausdrucksweise zu finden. Das hilft mir auch.
Also für mich ist stille Zeit auf jeden Fall am Morgen nach dem Aufstehen. Und die Zeit kann unterschiedlich gefüllt sein. Also ich erzähle erstmal Gott, wie es mir geht und was mir auf dem Herzen liegt. Und dann lese ich meistens einen Abschnitt in der Bibel, denke darüber nach, oft auch noch so ein bisschen auf Preisgitarre spielen.
Also ich mache stille Zeit am liebsten, wenn ich morgens frei habe. Und ich mache mir dann gerne einen Kaffee oder einen Tee und mache es mir richtig gemütlich. Und dann lese ich meistens einen Abschnitt aus der Bibel oder ich lese auch einfach ein Buch mit irgendeinem Thema. Und bete dann noch und denke darüber nach. Ja, Musik mache ich gerade, ich kann nicht so gut singen.
So, das vielleicht so kurz als paar Anregungen, wie man stille Zeit gestalten kann. Wenn euch was vielleicht besonders gut gefallen hat, ich denke, die Mehrzahl der Leute sind da, die könnt ihr gerne einfach mal ansprechen und ja, vielleicht noch etwas genauer fragen. Auch die anderen Leute aus der CC, denke ich, ist es immer ganz interessant, mal so zu erfahren, wie mache ich das eigentlich. Am Ende noch kurz Hilfen zum Durchhalten oder Tipps zum Durchhalten. Das erste, keinen Stress. Ganz wichtig, für mich auch. Ich habe schon gesagt, am liebsten hätte ich Christian genommen, wie er sich so auf sein Sofa gelegt hat. Das drückt es aus. Stille Zeit soll kein Stress werden. Ich habe mir häufig früher viel zu viel zugemutet. Er wollte dann früh, wer weiß, wie zeitig aufstehen und ewige Zeit mit Gott verbringen. Und es ist mir nie gelungen oder selten gelungen. Und dann war ich niedergeschlagen, konnte mir selbst nicht verzeihen. Und im Endeffekt habe ich es dann eher bleiben gelassen. Weniger ist oft mehr, lieber mal ein paar Minuten. Und das regelmäßig, als sich irgendwas vorzunehmen und dann nur im Stress zu sein. Das soll es einfach nicht sein. Dann lass dich nicht von deinen Gefühlen leiden. Stille Zeit kann manchmal unheimlich schön sein. Also ich habe das echt erlebt, dass es Zeiten waren, wo ich Gott total intensiv erlebt habe. Aber manchmal spüre ich gar nichts. Und wenn ich dann nach meinen Gefühlen gehen würde, dann habe ich mal eine Zeit, wo ich stille Zeit mache. Und dann gibt es Zeiten, wo ich nie stille Zeit machen würde, weil ich einfach nichts empfinde. Und es ist einfach nicht hilfreich. Ich selbst habe da für mich mal eine sehr intensive Erfahrung gemacht, als es mir sehr schlecht gegangen ist eigentlich. Ich viele Fragen hatte und Gott mir total fremd war, habe ich sehr intensiv stille Zeit gemacht. Ich habe mich sogar in der Kapelle mal vor Jesus einfach auf den Boden gelegt. Das habe ich, glaube ich, nie wieder getan. Und habe ihn gebeten, zu mir zu sprechen. Und es war totale Funkstille, nichts. Und ich war sehr, sehr enttäuscht. Und einige Tage später bin ich dann in ein Gespräch gekommen und dann ist mir Gott begegnet wie noch nie vorher. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine mit dem anderen unheimlich viel zu tun hatte. Dass da in dieser Zeit, wo ich Gott so wenig gespürt habe, irgendwie der Grundstein für das gelegt worden ist, was dann einige Tage später passiert ist. Alex, das war der erste, den ihr gesehen habt, er beginnt mit seiner stillen Zeit immer mit dem einfachen Satz: Danke Gott, dass du da bist. Ohne sich dann unter Druck zu setzen, ich muss jetzt Gott fühlen, sondern einfach mit der Gewissheit, Gott ist da. Punkt aus. Und das Letzte. Verzeih dir selbst, wenn es mal nicht geklappt hat. Für mich ist das immer wieder ein Problem, dass ich, wenn ich mir was vornehme, das selten einhalte und dass es mir sehr, sehr schwer fällt, mir selbst zu verzeihen. Und ich will einfach ermutigen, wenn es halt nicht geklappt hat, wenn es mal eine Zeit war, wo man es nicht auf die Reihe bekommen hat, es ist nicht schlimm, Gott ist davon nicht abhängig, seine Liebe ist davon nicht abhängig, sondern Gott freut sich jedes Mal, wenn ich zu ihm komme. Und es gibt einen Vers, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist, denn wenn das Herz auch uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Ein Satz, der mir unheimlich geholfen hat, weil mein Herz mich sehr, sehr häufig verurteilt, mir sehr häufig negative Gedanken einflößt und dann sage ich mir einfach, egal was mir jetzt mein Herz sagt, und egal, was ich wieder für einen Schrott gebaut habe, Gott liebt mich trotzdem. Und das möchte ich euch gerne noch so mitgeben.